So, bevor es heute mit dem Podcast startet, liebe Freunde, möchte ich euch die warme und ehrliche Empfehlung geben. Holt euch, so schnell es irgendwie geht, euer Ticket für das Founder Summit 2019. So, die Entrepreneur University geht in die nächste Runde, in Runde 4 genauer gesagt. Und es wird alles bigger and better. Unter diesem Motto wird das Founder Summit 2019 stattfinden und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass das wird. Das soll jetzt nicht irgendwie so ein flacher Marketing-Spruch sein, nein, ganz im Gegenteil. Ihr wisst, Promise Low, Deliver High ist eins unserer Mottos hier intern im Unternehmen und das werden wir definitiv halten. Das heißt, selbst egal, wie krass wir irgendwie dieses Event hier schon irgendwie lobpreisen, es wird krasser sein, als du es dir jemals vorstellen kannst. Warum? Da kommen über 5000 verrückte, gleichgesinnte, junge Unternehmer, Menschen, die mehr aus sich machen wollen, die sich für Unternehmertum, Startup und Persönlichkeitsentwicklung interessieren und irgendwie die Creme de la Creme der Speaker-Szene. Die besten deutschen Speaker, Trainer und Coaches, TV-Gesichter, Bekannte, die du kennst, bekannte Influencer werden vor Ort sein, Star-Unternehmer, international bekannte Headline-Speaker werden kommen, also macht euch da auf was gefasst. Wir haben die verschiedenen Themenbühnen, wir haben die Center Stage, wir haben die Pitch Arena, wir haben ein geiles Abschlusskonzert am Samstagabend. Am 27. und 28. April findet das Ganze statt im Rhein-Main-Kongress-Center in Wiesbaden in der Nähe von Frankfurt. Leute, ich schwör's euch, das wird ein Event, was ihr so schnell nicht mehr vergessen werdet. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der dort ist. Deswegen holt euch so schnell es geht euer Ticket. Nehmt am besten noch ein paar Freunde mit, denn es gibt wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange diese Tickets. Ja, es sind über 5000 und ja, es gibt auch noch einige Tickets, aber das wird nicht mehr ganz so lange bleiben. Deswegen holt euch euer Ticket. Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, der da am Start ist. Tickets und Infos zum Event gibt es auf www.entrepreneur-university.de. Ich wiederhole es nochmal, www.entrepreneur-university.de. Das Ganze findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß beim Hören der Podcast-Folge. Wir sehen uns beim Founder Summit. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei den ganzen Podcast-Folgen und einfach eine erfolgreiche, gute Zeit. Haut rein, bis bald. Wir sehen uns auf dem Founder Summit. Ciao, ciao.
Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. Is something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, alright, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und schön, dass du wieder reinhörst. Und ja, heute haben wir Gott sei Dank mal wieder Frauenpower bei uns hier im Podcast. Und zwar haben wir die Ehre, mit Yvonne Schönau zu sprechen. Sie ist Expertin für emotionale Intelligenz und ja, heute vor allem tätig in der Führungskräfteentwicklung. Mittlerweile in 11 Ländern ist sie Head of Training Worldwide bei einem Direktvertrieb. Große etablierte Firmen wie Vorwerk, McDonald's und Hans im Glück vertrauen ihr die eigenen Führungskräfte an. Und Yvonne zeigt, wie die Werte Freiheit, Verantwortung, Selbstvertrauen und Wertschätzung durch emotionales Leadership in Umsatz verwandelt werden. Wenn das keine spannende Ansage ist für einen geilen Podcast, Yvonne, du hast jetzt ein bisschen Druck und bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede hier im Intro, hole ich dich liebend gerne dazu, Yvonne. Schön, dass du da bist und bist du ready und hast du Bock?
Yes, beides. Check. Ready und Bock.
Jawohl. Sehr, sehr cool. Doppelcheck, das klingt hervorragend, genauso wie das Intro. Das war jetzt ein Mini-Intro zu deiner Person. Das kannst du viel, viel besser. Ich glaube, einige bei uns in der Community kennen dich schon, aber ich glaube auch viele, die dich noch gar nicht kennen. Deswegen bist du so lieb und machst direkt mal zum Start ein kurzes Intro zu dir selbst. Also was machst du jetzt wirklich im Detail? Und vielleicht auch, wie bist du dazu gekommen, dass du das, was du heute tust, tust? Wenn du verstehst, was ich meine.
Sehr gerne, Robin. Also ich fange auch damit an, wo ich gerade stehe. Gerade mache ich drei Dinge. Also man findet mich in drei Positionen. Eine hast du schon genannt. Das ist die Head of Training Worldwide Position bei dem Direktvertriebsunternehmen, bei dem ich vor 6 Jahren mal als klassische Angestellte gestartet bin, als Sales Managerin und mir dann in dem Job so ein eigenes Jobprofil geschaffen habe, weil da Da komme ich später noch zu. Ich konnte mich innerhalb der Firma nämlich dann auch selbstständig machen. Und wie das geklappt hat, das sage ich gerne gleich, aber das ist das, was ich derzeit tue. Dann bin ich unter anderem als Head Coach bei der Tobias Beck University zu finden. Also alle Seminare von Tobi, die du so kennst, ob es Masterclass of Personality ist, Personality Bootcamp, Public Speaking University oder Own the Stage, da bin ich auch mit zu finden, um für die Teilnehmer da zu sein und denen auch zu zeigen, hey, ich bin da genauso durchgegangen wie du auch. Und ich hatte damals vielleicht auch keinen Plan und ich habe es jetzt bis hierhin geschafft. Und ich bin da, um dir zu helfen. Das ist so meine Aufgabe an der Seite von Tobias Beck und Christian Gärtner in den Seminaren. Und der dritte Punkt ist natürlich mein eigenes Thema, Emotional Leadership, Self-Expression Program, meine eigene Seminarreihe, Trainings und Keynotes zu unterstützen, weil sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert hat, dass das Thema Emotionen das ist, wo auch meine Passion liegt und meine Leidenschaft drin ist, weil das war nicht immer so. Bevor ich diese Dinge gemacht habe, habe ich irgendwann mal studiert, Kommunikationswissenschaften, Philosophie, habe davon eine Ausbildung gemacht, ganz klassisch mit 19 zur Werbekauffrau nach dem Abi. Also ich habe mal auf der Realschule angefangen und bin aus so einem kleinen Ort in der Nähe von Wuppertal und habe mich halt gefragt, okay, wie komme ich eigentlich mal raus in die große Welt? Weil ich durch meine Eltern, und ich bin Einzelkind, Länder kennengelernt habe wie die Niederlande und Österreich und ein bisschen Italien und das war's. Und dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, okay, wie machen das eigentlich diese ganzen Leute, die studieren und Backpacken gehen oder digitale Nomaden? Und ich habe gedacht, oh Gott, ich sehe gar nichts von der Welt. Ich kenne halt so die Steiermark in Österreich, kann halt Skifahren und das war's. Und so bin ich dann mit dem Studium viel rumgekommen durch verschiedene Promotion-Jobs, aber irgendwie hat sich durch meine Vergangenheit nie so wirklich ein roter Faden gezogen gehabt. Also ich habe während des Studiums bei Mercedes-Benz gearbeitet als Hostess, bei Thomas Sabo, Schmuck verkauft, war im Vertrieb, im Network-Marketing, habe mich mit Tobi zusammen gemacht, habe ich den auch kennengelernt, in der Uni in der letzten Reihe bei so einem Grundkurs Kommunikationswissenschaften. Und der gemeinsame Nenner im Nachgang, kann ich jetzt sagen, waren immer Menschen und Emotionen und natürlich Mindset, weil in mir so dieses Gefühl war, ich würde gern mehr und größer und besser, aber was ist denn so meins? Und das habe ich nicht gefunden gehabt, sondern ich war auf der Suche. Ich war so richtig auf der Suche. Und dann irgendwann jetzt, so kann ich sagen, so seit gut 2 Jahren, hat plötzlich alles Sinn gemacht. Es gibt ja diesen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und jetzt bin ich in der Phase zu verstehen, wozu diese ganzen Dinge der Vergangenheit halt gut waren. Ja, und da bin ich jetzt, wo ich bin.
Ja, und du bist bei uns im Podcast jetzt und das freut mich. Und also Suche, ich glaube, das ist ein Thema, lass uns da direkt irgendwie nochmal drin einsteigen. Suche ist, glaube ich, wo viele Menschen sich gerade befinden, also in dieser Phase der Selbstfindung auch so ein bisschen. Wie lange hat es bei dir gedauert? Du sagst jetzt, vor 2 Jahren hat irgendwie alles Sinn gemacht. Wie lange war aber dieser Suchprozess bei dir? Also vielleicht auch für die als Beruhigung, die irgendwie jetzt auch schon eine Weile auf der Suche sind, aber noch nicht so richtig ankommen. Wie lange hat das bei dir gedauert? Und die Frage ist, was hast du aktiv getan, um zu finden?
Also die Suche, würde ich sagen, hat bestimmt 18 Jahre gedauert.
Krass, ja.
Und ich würde anfangen mit 16 ungefähr, ja. Also wenn du zur Schule gehst und dann ist irgendwann mal die Phase, du musst dir so ein Praktikum überlegen und du hast so gar keine Ahnung, wie ist eigentlich die Welt da draußen, weil ja in der Schule so jedes Jahr vorbestimmt ist. Und dann habe ich halt angefangen mit einem Praktikum in der Gärtnerei. Also 3 Wochen im Gewächshaus, Unkraut zupfen und jäten. Und da habe ich gemerkt, okay, körperliche Arbeit in dem Sinne, das wird nicht mein Weg. Und dieses frühe Aufstehen, das war auch nicht so mein. Und dann habe ich immer gedacht, weil ich sehr schnell Dinge auswendig lernen konnte früher und auch Spaß an Humor hatte, dass vielleicht Schauspielerei sowas für mich wäre. Und dann bin ich nach dem Abi, also ich wusste auf jeden Fall, ich hatte so dieses Gefühl, ich brauche mehr Bildung, um mehr im Leben zu erreichen, aber ohne zu wissen, was denn jetzt eigentlich genau. Und ich konnte schon immer gut so Vorträge halten. Also ich habe Referate in der Schule immer schon lieber gemacht, als Texte zu schreiben. Also wusste ich irgendwas mit Sprechen, das liegt mir. Aber was? Und dann habe ich gedacht, ah, es ist vielleicht Schauspielerei. Und dann weiß ich noch, hat meine Mutter mich mit 19 nach dem Abi zu 3 Schauspielschulen gefahren, unter anderem in Essen und in München und Hannover. Das waren die öffentlichen Schauspielschulen damals. Und da sind aber 1000 Bewerber auf 8 Plätze.
Krass, okay.
Und das hat nicht geklappt. Und da war ich natürlich am Boden zerstört, weil ich wollte Schauspiel. Ich hatte eine Theater-AG gemacht und das hat halt nicht geklappt. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, Gott sei Dank. Und dann habe ich gedacht, okay, Kommunikation, was kann ich denn noch machen? Ach ja, so Werbung. Ja, ich komme ja aus so einem kleinen Ort, so 20.000 Einwohnern, namens Wülfrath bei Wuppertal. Hm. Und da war so, ah, Werbung, das klingt nach einer coolen Branche. Mache ich mal das. Ja, und dann habe ich das gemacht 2 Jahre und habe irgendwie gemerkt, das ist gar nicht so erfüllend, wenn es immer nur darum geht, bei anderen Leuten Bedürfnisse zu wecken. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich aber mehr haben will, vielleicht soll ich nochmal studieren. Also das waren so meine Gedankengänge. Ne? Ich will gern mehr haben, aber ich weiß noch nicht so richtig was. Und ich will gern irgendwas mit Leuten machen. Und dann bin ich halt zum Studium gekommen, ne? Kommunikationswissenschaften. Hatte aber während des Studiums natürlich gar kein Geld. Und habe dann meine Fähigkeiten genutzt vom Verkauf und bin dann in Promotion gegangen. Also ich weiß noch, mein erster Promotion-Job, da habe ich mich erstmal erkundigt, okay, wie meldet man eigentlich ein Gewerbe an? Wie muss ich jetzt hier eigentlich eine Rechnung schreiben? Das war dann für 10 Euro und da haben wir für die Deutsche Bahn damals auf so Sommerfesten so, kennst du so eine Art Hüpfburgen-Prinzip, so ein Human Table Soccer aufgebaut, also so ein, so ein menschengroßer Kicker. Okay, der halt krass gepumpt wird und das waren so die ersten Jobs.
Okay.
Also mit Menschen sprechen, da musst du ja Leute animieren. Das war dann so, wie es sich entwickelt hat irgendwie.
Und hat das dir auch schon Spaß gemacht in dem Moment oder war das noch nicht ganz so deins?
Das hat mir schon Spaß gemacht, weil da konnte ich Leute anlabern, halt Menschen kennenlernen und ich fand damals halt schon cool, für solche Marken zu arbeiten. Also ich hatte ja keinen Plan, wie Firmen funktionieren oder, weiß ich, bin dann später noch auf den Genfer Automobilsalon gekommen und habe für Smart 2 Wochen lang ein Smart erklärt. Und dann allein sagen zu können, guck mal, ich bin ja auf dem Genfer Automobilsalon, wie cool ist das denn? Und dann sind wir zu Daimler eingeladen worden, nach Stuttgart, wo auch Smart ja ist. Und dann durften wir halt Autos Probe fahren. Und das war damals natürlich so mega cool, kein Geld selber für ein Auto, aber alle Autos gefahren, ne? Vom Roadster bis hin zum Smart, um in Genf zu sein. Und dann war der coolste Promotion-Job, den ich hatte, zur WM 2006, für Coca-Cola. Da habe ich dann schön mit so einem Schild die Reisegruppen aus Südafrika vom Busbahnhof, also vom Busparkplatz zum Stadion geführt.
Okay.
Englisch gesprochen und im Bus mit denen so Viva Colonia gesungen, ne? Also immer so animateurmäßig unterwegs gewesen. Ja. Und da gab es schon 25 Euro die Stunde und ich fand es schon voll geil, weil das war so als Student so, alle anderen müssen im Office sitzen und ich kann hier sogar die WM-Spiele live sehen und krieg noch Kohle dafür. Also für den Job habe ich mich gefeiert. Das war schon geil.
So, ja, ey,
so selbst war ich 25, genau, 25.
Ich glaube, um den Job haben dich einige beneidet, auch die das jetzt hören. Ja, aber cool. 2 Dinge, also die mir einfallen zu Passion und ich würde gerne wissen, ob du da mit mir gehst oder ob du das anders siehst. Immer Hand aufs Herz natürlich. So, es ging ja gerade um Suchprozesse und man hat bei dir gesehen, du hast relativ viel ausprobiert, bis du wusstest, okay, das ist es jetzt und das will ich machen. 2 Dinge, weil ich merke auch so bei uns in der Zielgruppe immer so ein bisschen so eine Orientierungslosigkeit immer mal wieder auftritt bei dem einen oder anderen und dann die Frage kommt, wie finde ich denn eigentlich meine Passion? So 2 Dinge und ich hau dir die einfach mal jetzt gegen den Kopf und du sagst, gehe ich mit oder finde ich vollkommen Schwachsinn. Nummer 1, hinter deiner Angst liegt oft deine Passion versteckt. Also hinter deiner größten Angst liegt oft deine Passion versteckt. Gehst du da mit oder sagst du, nee, das ist Bullshit?
Ich gehe da mit, sag aber auch, das muss nicht für jeden so sein.
Okay, aber es könnte ein Parameter sein, zu identifizieren, okay, ja, stimmt, das ist eigentlich das, was ich mache und das versteckt sich hinter meiner größten Angst oder einer großen Angst.
Genau, wenn ich es auf mich beziehe, ich arbeite ja mit dem Thema Emotionen und meine Angst ist natürlich, verletzt zu werden und auch Angst vor dem Thema Liebe und dadurch sehr kalt geworden zu sein. Also zwischen 20 und 30, glaube ich, war ich sehr gefühlskalt im Ausdruck, was mir andere Leute gesagt haben. Das war mir aber nicht bewusst. Und als ich dann das Thema entdeckt habe aufgrund von Seminaren, weil alleine zu Hause im Kämmerlein darüber nachdenken, habe ich die Erfahrung gemacht, kommst du nicht da drauf. Du musst in Situationen gehen, Menschen treffen, dich herausfordern und dann irgendwie merkst du es dann.
Okay.
Und da ist es mir entgegengekommen. Deswegen würde ich es für mich jetzt persönlich schon mitgehen.
Okay, ja, cool. Spannende Beobachtung. These Nummer 2, liebe Yvonne, wäre, stell dir vor, du bekommst von heute auf morgen ganz, ganz, ganz viel Geld. Also, keine Ahnung, sowas wie 50 Millionen Euro oder so. Und du weißt, Geld ist kein Thema mehr für dein Leben. Ist das auch ein gutes Gedankenspiel, um für sich zu erfahren, was will ich denn wirklich tun im Leben?
Auf jeden Fall, weil es dich frei macht im Kopf und kreativ, nicht dich mit dem Gedanken zu limitieren, ja, aber ich muss ja Geld verdienen. Ich glaube, wenn du in der Angst steckst, tust du dich eher schwer damit, kreativ zu sein, weil du erstmal dich um deine Sicherheit bemühen musst.
Ja.
Und das würde dir die Freiheit geben. Auf der anderen Seite, wenn du ja Millionäre siehst, Lotto-Millionäre, die von heute auf morgen eine Million bekommen, wenn das innere Wachstum nicht da ist und du weißt, wer du bist und wofür du stehst, dann nützt dir auch von heute auf morgen der Geldsegen nicht, weil du ja nicht mitgewachsen bist. Und wenn du diese Lotto-Millionäre mal anschaust, wie schnell die Kohle auch wieder verlieren.
Ja.
Weil das eben so nicht funktioniert. Innen und außen müssen zusammen wachsen. Aber als Gedankenspiel hilfreich, um zu gucken, wenn das keine Rolle spielt, was würde ich wirklich machen? Und dieser Gedanke ist ja auch im Übrigen auch wieder beängstigend, weil das heißt ja, ich muss mich verändern.
Ja, ja, aber cool, dass du das ansprichst, auch dieses Innen und Außen gemeinsam wachsen zu lassen. Habe irgendwann mal eine Statistik dazu gesehen und gelesen, ich weiß nicht mehr, ob die, also ohne Gewähr jetzt an der Stelle, aber ich glaube irgendwie über 80% aller in Gewinnspielen, ja, Millionäre, die durch Gewinnspiele Millionäre geworden sind, die sind dann teilweise noch, jetzt vom Finanziellen gesehen, ärmer als vorher, als bevor sie gewonnen haben. Also über 80% verlieren ihr Vermögen wieder. Spannender Ansatz jetzt auch von dir. Yvonne, was würdest du Menschen empfehlen, die aber genau in dieser Zwickmühle stecken, die du gerade beschrieben hast? Also auf der einen Seite sind sie noch weit davon entfernt, irgendwie finanzielle Sicherheit zu haben und finanzielle Freiheit zu leben. Und auf der anderen Seite sind sie unglücklich mit dem, was sie tun und würden gern was ganz anderes tun. Wissen es vielleicht sogar genau, aber trauen sich nicht, oder können es auch noch nicht, weil sie damit jetzt noch nicht von heute auf morgen gutes Geld verdienen würden. Also was würdest du genau solchen Menschen raten, die sich in solchen Zwickmühlen befinden?
Ja, es gibt ja auch, mir wurden ja damals auch unterschiedliche Ratschläge unterbreitet, ja. Und der Punkt ist, was ich jetzt sage, ist halt der Yvonne-Weg. Und jeder, der zuhört, musst du gucken, hey, was kann ich mir denn überhaupt davon annehmen? Weil ich glaube nicht, dass es den goldenen Ratschlag jetzt für den Einzelnen gibt. Das genau zu wissen, was ist meins. Ja, einige Leute haben mir empfohlen, ja, du darfst dich nur auf eine Sache fokussieren und da musst du 100% reingeben. Und ich meine, am Anfang unseres Interviews habe ich gesagt, dass ich gerade noch drei Sachen mache, weil ich nicht der Typ bin, der sich nur auf eine Sache fokussiert hat. Also seitdem ich 20 bin, mache ich drei Sachen gleichzeitig. Ja, während des Studiums habe ich gearbeitet und eine Selbstständigkeit aufgebaut, also war angestellt und eine Selbstständigkeit aufgebaut und Studium. Also ich hatte immer drei Sachen irgendwie gleichzeitig. Und das zu erkennen, dass das Teil meiner Persönlichkeit war. Was würde ich Leuten raten, ist zu gucken, wie ist denn deine Situation? Geht es darum, dass du, wenn du in einem Job angestellt bist und sagen kannst, ich kann ja nicht von heute auf morgen kündigen, was mache ich? Dann dir zu überlegen, zu gucken, kannst du vielleicht innerhalb deines Jobs Dinge verändern, die dazu sorgen, dass du dich damit selbstständig machen kannst. Also Beispiel aus der Praxis bei mir, ich war ja Sales Manager, habe Trainings gegeben, bin von Hotel zu Hotel gefahren und habe eine ganze Trainingstour durch Deutschland geplant und plötzlich hatte ich einen Skiunfall. Mir ist halt jemand reingefahren und ich hatte einen Kreuzbandriss und konnte dann also 3 Monate gefühlt nicht das Haus verlassen, so richtig.
Ja.
Und diese Schwierigkeit hat dazu gesorgt, dass ich mir meine Prozesse, die ich im Angestelltenjob hatte, angeschaut habe und guckt habe, okay, was kann ich denn davon online verlagern? Womit kann ich mir schon Freiraum schaffen? Und habe dann, also das lag irgendwie auf der Hand, natürlich das, was ich als Live-Training gemacht habe, als Webinar angeboten. Das konnte ich von zu Hause tun. Und dadurch habe ich mir super viel Zeit geschaffen, weil ich nicht mehr die Zeit im Auto verbracht habe. Und ich habe fürs Unternehmen natürlich Geld gespart, weil ich habe Spritkosten gespart, ich habe Hotelgebühren bezahlt. Und es waren viel mehr Teilnehmer in den Webinaren. Also das wäre eine Möglichkeit zu gucken, aus dem, was ich tue, wie kann ich meine Tätigkeit verlagern oder vielleicht Dinge in meiner Tätigkeit automatisieren. Ja, weil irgendwann habe ich die Webinare nicht mehr live gegeben, sondern habe die aufgenommen und automatisiert ablaufen lassen. Dann auf der anderen Seite zu schauen, wenn du nicht die Möglichkeit hast, so etwas zu automatisieren, dir wirklich anzugucken von den Dingen, die ich mache, welche sind denn hier wirklich sinnvoll und bringen was? À la Tim Ferriss, 20-80-Regel zu gucken, was muss ich unbedingt tun? Weil oft steckt erstmal ja ein Zeitfaktor dahinter, ja, weil ich, wenn ich so viel Zeit mit der Tätigkeit verbringe, auf die ich keinen Bock habe, komme ich abends nach Hause und bin so ausgelaugt und energielos, dass ich dann für meine Passion jetzt auch keine Energie mehr habe. So ist es ja in der Realität ganz oft.
Ja.
Und dann zu gucken, kann ich meinen Tag anders strukturieren? Kann ich zum Beispiel morgens eine halbe Stunde oder Stunde zuerst, wo ich noch energetisch bin, das meiner Passion widmen und Kleinigkeiten machen. Ob das jetzt ein Podcast aufnehmen ist, ein Interview führen oder mit Leuten mich connecten, die das schon machen, was ich mache. Und dann den Rest des Tages mich wieder den normalen Dingen widmen. Also wo kann ich eine Struktur finden, die mir Freiräume schafft, bis ich irgendwann sage, cool, jetzt verdiene ich vielleicht auf dem, was ich nebenbei aufgebaut habe, so viel. Und irgendwann muss man halt diesen Absprung dann machen und sagen, jetzt gehe ich das Risiko ein. Also ich hatte ja damals als Sales Manager gekündigt, nach 3 Jahren, obwohl ich Webinare gemacht habe, weil ich dann nach China gegangen bin. Und dann hatte ich natürlich Angst und habe gedacht, oh Gott, wie verdiene ich jetzt eigentlich in China Geld? Wie läuft das da? Ich kannte da ja nichts. Und dann habe ich eben gekündigt. Und das Coole war, ich hatte so einen Mehrwert der Firma jetzt schon gegeben, dass die gesagt haben, arbeite doch als Freelance weiter. Ob du jetzt Webinare von, damals habe ich in Erlangen gewohnt, und von Erlangen aus machst oder aus Shanghai, ist uns ja eigentlich egal.
Ja.
Das wusste ich aber in dem Moment nicht, als ich gekündigt hatte. Ne? Also da war schon ein Risiko dabei. Und das wären so die Schritte, die ich empfehlen würde. Oder du sagst, du bist der Typ, ich schmeiß alles über Bord und fokussiere mich nur noch auf mein Ziel. Gibt's ja auch solche Menschen. Ich persönlich gehöre da nicht dazu, deswegen ist das eher so mein Weg.
Ja, okay, ja. Also erstmal vielen Dank irgendwie für deinen Weg und das Teilen und die Transparenz dafür. Du hast gerade viel von Automatisierung gesprochen und so weiter. Hast du, also erstmal, wie wichtig findest du es grundsätzlich im Unternehmertum, Dinge zu automatisieren? Und zweitens, hast du ein paar Tools und Hacks und Erfahrungen, also du hast ja die eine schon mit uns geteilt, irgendwie nicht mehr live in Farbe vor Ort zu sein, sondern irgendwie Webinare zu machen und dann auch die nicht mehr live, sondern irgendwann auch die automatisiert zu halten. Hast du aber noch ein paar Tools und Tricks für uns, was man denn alles unternehmerisch so automatisieren kann, damit es besser läuft und nicht mehr alles irgendwie 5-mal über den eigenen Tisch muss?
Ja, auf jeden Fall. Also bis letztes Jahr, Oktober, war ich ja noch eine One-Woman-Show. Das heißt, ich habe alles selber gemacht. Klar hatte ich ein paar Dinge schon automatisiert, wie Webinare oder Postings. Ich meine, ja, die meisten Leute hier werden sich mit Social Media auskennen und nutzen dann so Plattformen wie Buffer oder Hootsuite oder so. Und um Postings automatisieren. Ich glaube, Robert Gladitz ist ja auch ein super Ansprechpartner, wenn es darum geht zu sagen, wie kann ich eigentlich Strukturen schaffen in dem Bereich, dass ich mir kreativen Freiraum schaffe. Und bei jeder Tätigkeit, das habe ich mir nämlich letztes Jahr gesagt, ich war so an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann nicht weiter wachsen, wenn ich hier alles alleine mache. Nein. Und dann kam der Punkt, ein Team dazu zu holen. Und am Anfang wusste ich nicht, okay, was übergebe ich denn jetzt aber für ein Team? Weil ich kenne ja meine Strukturen. Ich bin jetzt auch nicht der strukturierteste Typ. Ich muss ja erstmal jemanden irgendwie einführen in, wie funktioniert eigentlich das, was ich mache. Und da habe ich die erste Person gefragt. Das ist die Rebecca Ilkner. Ich weiß noch, wir waren bei einem Seminar. Sie war Crew. Ich kannte sie schon ein bisschen länger und ich habe sie einfach am Mittagstisch angesprochen und habe gesagt, du Rebecca, ich habe eine Mission und ich würde gern größer werden, aber alleine kann ich das nicht. Kannst du dir vorstellen, mit mir zu arbeiten? Und das wäre halt so mein Tipp, zu gucken, welche erste Person könnte mir helfen? Und damals im Gespräch habe ich noch zu ihr gesagt, ich weiß auch gar nicht eigentlich, was ich dir geben kann. Das muss sich mit mir entwickeln. Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und bei jeder Aufgabe, die ich gemacht habe, habe ich mich dann gefragt, ist es wirklich sinnvoll, dass ich das jetzt mache? Braucht es dazu meine Kompetenz? Oder wäre es etwas, was auch jemand anders einfach machen kann? Ja, zum Beispiel diese Buchhaltungsthemen. Oder ich habe damals mit einem System gearbeitet, wo ich Listen hochgeladen habe. Und da habe ich mich gefragt, okay, ist es jetzt sinnvoll, dass ich diese Liste hochlade? Oder ist es etwas, was ich an jemanden abgeben kann und habe mir dadurch einen Freiraum geschaffen? Und so haben wir uns da Stück für Stück reingearbeitet. Und ich meine, das ist ja jetzt erst ein gutes Jahr her. Und jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, ohne Rebecca das Business zu machen, weil sie so viele neue Dinge entwickelt haben und sie daraus auch Prozesse geschaffen hat und gesagt, guck mal, das können wir abgeben, das müssen wir noch in-house abbilden. Und dann ist das Team jetzt noch gewachsen. Ja, also jetzt ist noch die Elisabeth dazugekommen, die ich auch seit 2 Jahren vom Tobis Team kenne, die sich um das Digital-Thema kümmert, also Head of Digital. Strategy ist sie, jetzt habe ich eine Social-Media-Agentur dazu. Alles, was ich also früher alleine gemacht habe, weil dann mein Einkommen gestiegen ist, zu sagen, ah, Stück für Stück kann ich jetzt andere reinholen und kann auch wieder Geld umlagern und dadurch kriege ich mehr Freiraum. Ja. Also das war so ein Zeitraffer, so ein Jahr, angefangen mit einer Liste, was muss ich eigentlich machen und was nicht. Und daraus ergibt sich, was kann ich abgeben und hochskalieren.
Ja. Ja, schön, dass du das hier so offen ansprichst. Mir ging es ähnlich. Also wirklich, ich weiß nicht, ob es bei dir genauso war, aber für mich, ich habe schon echt so ein paar Challenges in meinem Leben gehabt, auch vom Leistungssport früher und so weiter. Aber von Selbstständigkeit zum Unternehmen zu wachsen, war somit die schwierigste tatsächlich. Und so ein Team, die natürlich alle auch super cool sind und kompetent sind, heißt aber nicht, dass das Team funktioniert, wenn du es nicht schaffst, die Prozesse sauber hinzubekommen und zu strukturieren. Und das war tatsächlich, das muss ich echt sagen, und das ist nach wie vor auch ein Thema, was immer wieder Optimierungsbedarf und Controllingbedarf hat. Aber das war für mich so mit die schwerste Challenge in meinem Leben, so ein positiv gemeint bekloppten Haufen von mittlerweile ja fast 17 Leuten oder 17 Leuten so zu managen, dass wir das irgendwie alles sauber abbilden. Das war tatsächlich für mich so die schwerste Aufgabe. Und auch der Schmerz, Dinge abzugeben. Nicht, weil ich das unbedingt selber machen will, ganz im Gegenteil. Aber so das Vertrauen, ja, das geht auch, das wird auch gut, wenn man es nicht selbst macht und so weiter. Ich glaube, das war so mit die größte Challenge unternehmerisch gesehen bis hierhin.
Komplett. Also guck mal, ich rede ja jetzt von einem Team von, ich habe jetzt 4 Leute, mit denen ich direkt zusammenarbeite. Dann haben wir ja noch Crew, aber die sind ja noch nicht Teil des Teams. Also ich bin ja lange noch nicht da vom Team, wo du bist, sozusagen, ja. Und was mir geholfen hat am Anfang, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich habe halt mit offenen Karten gespielt. Einmal, was die Geldsituation anging und gesagt habe, pass auf, das kann ich gerade. Aber lass uns bitte jeden Moment auch reden, wenn es mal nicht geht. Weil ich habe schon gemerkt, auf einmal die Verantwortung, auch Angestellte zu haben, das ist ein ganz anderes Feeling. Jetzt mache ich das nicht mehr nur für mich, sondern für andere. Aber damit offen umzugehen und sich dann zu fragen, okay, welche Art Unternehmen will ich eigentlich führen? Und da hat mir ein Konzept von, ich weiß nicht, ob du das kennst, Spiral Dynamics sehr weitergeholfen.
Nee, kenne ich nicht. Hau raus.
Das ist auch ein Buch, das heißt Spiral Dynamics. Und da geht es darum, das kannst du fürs Marketing benutzen, um Zielgruppen zu definieren. Das habe ich damals kennengelernt über Christian Wenzel, Mr. Broccoli. Vielleicht hast du den schon mal gehört.
Nee.
Und der macht so veganes Business. Und der hat mir geholfen, okay, am Anfang Unternehmensstrategie aufzubauen. Wofür stehe ich überhaupt? Was sind meine Werte? Wo will ich eigentlich hin? Und dann zu sagen, wie komme ich da auch hin? Und darüber habe ich Spiral Dynamics kennengelernt. Und das geht eigentlich über Persönlichkeit, also Bewohnermodell, Tiermodell, Diskanalyse und so hinaus. Und guckt, wo sind eigentlich Menschen in unterschiedlichen Entwicklungsstufen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und das geht auch in den Bereich Leadership. Und da hat er ein Beispiel genannt von einer Tochterfirma von Amazon, die so strukturiert sind, dass ihre Mitarbeiter selbst ihre Gehälter definieren, alles offenlegen und die Verantwortung nicht nur eine Person trägt, der Chef, sondern das auf alle verteilt ist, weil dadurch alle mehr involviert sind. Also ganz anders als eine hierarchische Systemstruktur. Und dann habe ich das kennengelernt und gedacht, das finde ich cool. Klar bin ich für viele Dinge verantwortlich und das Aushängeschild, aber ich will gemeinsam mit den Leuten, mit denen ich hier arbeite, das gestalten und es ist auch neu für mich. Und darüber offen mit meinem Team zu kommunizieren und zu sagen, pass auf, in der Geldsituation sieht es gerade so und so aus, wir brauchen das und das, ich kann das und das zahlen. Wenn das nicht geht, sitzen wir sofort zusammen, also dass ich mich nicht selber daran binde, sondern wir gemeinsam Lösungen finden. Das war so Schritt eins. Und Schritt zwei zu sagen, und da haben mir meine Leadership-Themen sehr geholfen und die Trainings, die ich selber gebe, als auch tue, arbeite ich mit einem Ehrenkodex. Buchtipp hier, Team Code of Honor von Blair Singer, der auch einer meiner Mentoren ist, von dem ich das gelernt habe. Du brauchst immer einen Ehrenkodex. Ja? Und er sagt, wenn du dir ja auch im Sport Teams anguckst, die aus dem Nichts kommen und dann plötzlich Meisterschaften gewinnen, und oder wenn du auf den Fußball gehst, ja, es gibt ganz klasse Einzelspieler, aber was macht den Unterschied, dass eine Mannschaft wirklich eine Mannschaft ist und einer alleine kann halt nicht gewinnen auf dem Feld. Und was die zusammenhält, ist halt ein Ehrenkodex und das kannst du auch aufs Arbeiten übertragen. Das heißt, wir arbeiten mit einem Ehrenkodex. Was sind unsere Werte miteinander? Was wollen wir? Da sind zum Beispiel so Sachen drin, Mission zuerst, Team als zweites, Individuum als drittes. Da sagen wir, okay, Ehrlichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Ehrlichkeit heißt auch zu sagen, ich kann nicht mehr. Nicht sich alles aufzuladen, sondern mit dem Team zu sprechen. Und da haben wir für uns festgelegt, wie wollen wir, unter welchen Rahmenbedingungen wollen wir miteinander arbeiten. Und dadurch haben wir natürlich Erwartungen gemanagt, die wir aneinander haben. Und da kommt natürlich auch raus, da musst du erstmal kommunizieren, ja, was bedeutet denn für den einen Erwartungen übernehmen? Was bedeutet denn für den nächsten im Team, ehrlich zu sein? Und dann hast du erstmal die Basis, also wirklich den Keller geschaffen, auf dem du dann dein Unternehmenshaus aufbauen kannst. Weil sonst hast du da Lücken, über die du nicht gesprochen hast. Und das ist natürlich auch ein Stück, was immer weiter wächst, wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, zu sagen, okay, wie gehen wir damit um? Welche Art von Fehlerkultur wollen wir haben? Damit natürlich nicht alles an mir liegt, sondern wir als Team gemeinsam stark sein können und jeder sich darin mitentwickeln kann. Das sind so diese zwei Haupttools, mit denen ich da gearbeitet habe oder noch arbeite, definitiv.
Ja, super schön. Also ich erkenne auch viele Parallelen zu uns hier intern und auch dieser, ja, ich würde es fast schon maskenlose Transparenz-Führungsstil bezeichnen von dir, finde ich cool und ich, das ist auch eine Art, die ich gerne handhabe, so intern bei uns. Und finde es auch cool, was du alles angesprochen hast. Wie gesagt, ich erkenne das immer wieder. Auch dieses, du hast, glaube ich, 5-6 Mal gemeinsam gesagt.
Genau.
Und das ist bei uns auch wichtig. Also ich frage auch immer bei wichtigen Entscheiden auch voll oft, was hältst denn du davon? Oder und der vermeintlich jetzt auch nur in Anführungszeichen Praktikant da ist oder so, selbst denen fragen wir so, was hältst du davon, wie würdest du es machen? Also wir wollen wirklich als Team gemeinsam auch nicht nur Dinge erschaffen, sondern auch in Richtungen lenken und nicht nur von einem Kopf, der vorne alles steuert und der Rest läuft einfach hinterher. Ich glaube, das ist nicht so cool und auch kein geiler Vibe so für die Corporate Culture. Und auch Mission, Vision zu definieren, das glaube ich auch wichtig. Ich definiere Unternehmen mittlerweile immer in die 4W-Fragen. Warum? Das ist für mich die Mission. Also warum ist das Unternehmen da? Das gibt so eine gewisse Daseinsberechtigung auch dann. Warum besteht dieses Unternehmen am Markt? Das Wer ist so für mich so ein bisschen die Vision. Wer will man sein? Dann spielen da auch sowas wie Werte rein. Dann das Was sind für mich die Produkte. Also was bietet man jetzt im Detail an? Und das Wie sind dann für mich die ganzen Strukturen, Prozesse, Tools, die man nutzt. Genau, sowas wie, was du auch angesprochen hast, wie geht man mit Fehlern um? Was macht man damit, wenn man einen Fehler identifiziert hat und so weiter? Also das sind für mich so die Dinge, die ich jetzt bei uns auch hier wieder erkenne. Ja, schön zu hören, dass das bei euch ähnlich ist.
Ja, ich glaube, da geht auch der Trend halt hin, ja. Also eine gewisse Generation von Leuten, ich meine, ich bin jetzt 37, die Lissi im Team ist 23, das ist ja ganz anders. Da ist ja nicht mehr die, okay, ich brauche einen Firmenwagen, ich brauche eine Tankkarte, ich brauche einen Titel, sondern Generation Y ist ja sowieso eher drauf zu fragen, okay, Sinn, wie kann ich mich hier selbst verwirklichen? Ja. Und wie hole ich die dann auch ab? Das heißt, ich habe im Gespräch am Anfang ja auch gefragt, okay, was willst du denn eigentlich machen? Worin willst du dich uns unterstützen? Ich weiß, was du machen könntest, aber was willst du? Also nicht zu sagen, ich habe hier eine Job Description und dafür brauche ich jemanden, obwohl ich natürlich weiß, für welche Dinge ich jemanden bräuchte. Aber dann zu gucken, wie kann ich dich hier mit einbinden mit dem, was du kannst und was du willst. Und wenn du merkst, du hast da keinen Bock mehr drauf, das darf sich auch verändern, dann die Freiheit zu haben, dann lass mal gucken, wo wir jetzt sind. Ja. Und jetzt gerade aktuell sind wir auch in einer Phase, zu sagen, okay, wir lassen das Jahr Revue passieren und gucken halt uns schon das nächste und übernächste Jahr an und dann für uns zu definieren, okay, wo will denn eigentlich auch jeder privat hin? Und wie lassen sich diese privaten Ziele mit den Unternehmenszielen kombinieren? Ja, zum Beispiel, wenn der ein oder andere sagt, ich will gerne so und so viel Geld verdienen, ist das möglich hier in der Kombination, wie wir arbeiten? Und dann die Frage auch zu stellen, ja, aber warum willst du denn überhaupt so viel Geld verdienen? Was treibt dich da an? Und dann zu gucken, wie können wir dein persönliches Ziel mit dem Unternehmensziel verbinden, damit du auch Bock hast, hier weiterzumachen. Also das sind gerade so Thematiken, in denen wir stecken.
Ja, ja, cool. Finde ich auch spannend, sich gemeinsam über private Dinge zu unterhalten und private Ziele und nicht nur über die Unternehmensziele. Den Gedankengang nehme ich auf jeden Fall mal mit, auch für uns intern. Raus aus deinem Kopf, rein in deinen Erfolg. Das ist so ein Spruch, für den du bekannt bist. Was bedeutet das?
Das ist witzig. Ich habe dazu heute erst eine Podcast-Folge fertig gemacht, zu erklären, was bedeutet überhaupt raus aus dem Kopf. Raus aus dem Kopf ist ganz einfach. Wenn ich es jetzt aufs Unternehmertum beziehe und wenn ich mich selbstständig machen will, kennst du bestimmt so Leute, die haben ganz viele tolle Pläne und Ideen. Und dann, oder sie fragen sich, ja, ich weiß aber nicht, was ich jetzt genau machen soll. Soll ich erst das machen oder soll ich erst jenes machen? Und das findet alles nur im Kopf statt. Das heißt, die denken, haben ganz viel Energie verloren im Denken und ganz viel Zeit, aber es ist ja noch gar nichts passiert. Mhm. Und wie willst du herausfinden, was der richtige Weg ist oder was deine Passion ist, wenn du nicht eine Erfahrung machst? Und raus aus dem Kopf zu kommen heißt, mach eine Erfahrung, mach den ersten kleinen Schritt. Guck, was bedeutet dir das? Was macht's mit dir? Wie fühlt sich das an? Und dann kannst du neu darüber nachdenken und dann machst du den nächsten Schritt. Und ganz viele blockieren sich eben in diesem Denkprozess, weil vielleicht noch nicht alles fertig ist. Also die verfolgen gar nicht diesen Lean Startup Gedanken, sondern denken, alles muss perfekt sein. Und das hindert sie raus aus dem Kopf. Und auf emotionaler Ebene natürlich auch gesagt, wenn mir zum Beispiel etwas passiert, jemand meldet sich lange nicht bei mir. Ja, ich gehe jetzt mal von einer Freundschaft aus. Und dann fange ich an, in meinem Kopf zu denken, woran liegt das denn jetzt, dass derjenige sich nicht so lange meldet? Das ist aber komisch, mag der mich nicht mehr, habe ich was falsch gemacht? Dann ist das auch wieder nur eine Story, die in deinem Kopf stattfindet. Da hat nichts mit der Realität zu tun. Fakt ist, derjenige hat sich lange nicht gemeldet. Und dein Gehirn beschäftigt sich die ganze Zeit mit diesem, ja, warum wohl nicht? Und wie viel Energie da wieder drauf geht, die du dann in dein Business stecken könntest, in der Umsetzung. Und dann raus aus dem Kopf heißt dann einfach hier, ey, wenn es dich beschäftigt, dann melde dich bei der Person und sag, hey, du hast dich lange nicht gemeldet. Ich habe da so ein paar Gedanken und will mal überprüfen, woran liegt das? A, hast du keinen Bock mehr auf mich? B, habe ich was falsch gemacht? C, bist du einfach nur busy? Was kann es sein? Und wenn dann rauskommt, ey, ich war einfach nur busy und du hast gar nichts gemacht, dann ist es raus aus dem Kopf, dreht sich nicht mehr in meinem Kopf, und die Energien sind wieder frei für Dinge, die mich wirklich nach vorne bringen.
Ja. Ja. Ja, ja, cool. Gary würde wahrscheinlich sagen, don't overthink shit.
ja, oder don't make assumptions, ne? Ja. Wahrscheinlich.
Ja. Ja, aber genau das finde ich gut. Ich glaube, wir sind alle, mich eingeschlossen, hier in Deutschland vor allem, viel zu sehr im Kopf unterwegs und viel zu selten wirklich auch dann einfach am Machen und einfach mal nachfragen, bevor man sich da stundenlang mit irgendwas beschäftigt und es einfach nicht offen anspricht. Deswegen, cooler Satz, raus aus deinem Kopf, rein in deinen Erfolg. Was ich gerne als Thema nochmal mit dir erörtern wollen würde, liebe Yvonne, wäre das Thema emotionale Intelligenz. Hab dich ja im Intro als Expertin genau für dieses Thema angekündigt. Was mich mega interessiert, einmal, was ist überhaupt emotionale Intelligenz? Und kann man das trainieren oder hat man das oder man hat es eben nicht?
Okay, die gute Nachricht zuerst, das kann man trainieren.
Jawohl.
Sehr gut, aber das schon mal abgehakt. Lässt sich trainieren und üben. Was ist emotionale Intelligenz? Also ich beziehe das auf zwei Bereiche. Wie emotional intelligent bin ich erstmal mir selber gegenüber? Also habe ich auf der einen Seite Zugang zu meinen Emotionen und haben meine Emotionen mich oder habe ich sie? Denn grundsätzlich wird das Thema Emotionen und Ausleben von Gefühlen gesellschaftlich eher noch so behandelt, so von wegen, als hätte man sich nicht im Griff. Oder als würde sich das Thema Emotionen ja immer nur darum drehen, alle liegen sich weinend im Arm und sind depressiv oder so. Und das ist es halt voll nicht. Emotionen bewegen uns. Also das Wort Emotion kommt ja aus dem Lateinischen ex movere, also ex, express, raus und movere, bewegen. Es ist, Emotionen bewegen uns. Und wenn ich verstanden habe für mich, was meine Emotionen auslöst, wie sie funktionieren und ich sie nicht unterdrücke, deswegen auch hier wieder raus aus meinem Kopf, weiß ich, wer ich bin und wie ich das zu meinem Vorteil nutzen kann und nicht gegen mich. Und damit meine ich nicht nur den ganzen Tag freudestrahlend, positive thinking durch die Welt zu rennen, sondern erstmal Dinge anzuerkennen, wie sie sind für mich, um mir Freiheit und Kreativität zu erlauben und zu schaffen. Und nichts zu unterdrücken, was da ist. Das bedeutet, emotional intelligent mir selber gegenüber zu sein und eben zu wissen, wie kann ich das für mich nutzen. Auf andere bezogen bedeutet das, zu spüren, was braucht mein Gegenüber. Das zuzulassen, was gerade hier ist. Und ich brauche Emotionen, um mir auch zu führen. Ja, also ich glaube, die Entrepreneur University würde nicht so viele Menschen anziehen, wenn du nicht eine Passion, diese Leidenschaft, Begeisterung in die Sachen reinbringen würdest, die du da ja auch hast. Sonst wären nicht 17 Leute gerade hinter dir und würden die ganze Zeit mittragen, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn harte Zeiten sind. Nur durch die Emotion dessen, wow, wir können hier richtig was erreichen, bewegen sich Menschen. Und Emotionen wie Wut zum Beispiel zu nutzen, wenn der Antrieb ist, unser System in Deutschland bildet eigentlich schulisch gesehen gute Arbeitnehmer aus, aber keine Selbstständigen. Und jeder hat was in sich, womit er Probleme lösen kann. Dann kann Wut vielleicht so ein Antrieb sein, zu sagen, hey, ich möchte diesen Zustand nicht akzeptieren, dass Menschen in ihren Jobs bleiben, auf denen sie keinen Bock haben. Deswegen setze ich mich ein als Entrepreneur University, um die ganze Thematik nach vorne zu bringen. Und dann ist Wut halt ein Antreiber. Und emotional intelligent heißt, in Kombination auch mit anderen wahrzunehmen und zu fühlen, zu verstehen, was passiert eigentlich mit dem anderen. Also auch in der Mimik zu erkennen, was für eine Emotion spielt denn da gerade sich im anderen ab. Und das Zentrum im Gehirn, was wir dort trainieren können, ist da die Empathie. Und empathische Menschen sind die, wo du sagst, ah, du verstehst mich, ich fühle mich verstanden, ich fühle mich gehört. Und interessanterweise durch die Nutzung von Social Media, wenn wir nur sinnlos Dinge scrollen und lesen, schrumpft der Anteil im Gehirn, wo die Empathie sitzt. Wenn ich aber Dinge wie Skype, FaceTime, sonstige Dinge nutze, um in direktem visuellen Kontakt mit meinem Gegenüber zu sein, dann kann ich das Empathiezentrum wieder fördern, also auch wirklich wieder Menschen anzuschauen und nicht durch Menschen hindurchzuschauen. Und dadurch kann ich eben was für meine emotionale Intelligenz tun. Frage beantwortet?
Ja, definitiv. Ich schreibe ja auch einiges mit gerade. Ja, super spannend. Bist du, jetzt, das habe ich jetzt nicht so interpretiert, aber das macht irgendwie dieses Themenfeld auch nochmal kurz auf. Bist du deshalb vielleicht auch so ein bisschen kritisch, also nicht, dass du es bist, keine Unterstellung, aber die Frage, kritisch gegenüber Social Media und Co.?
Also ich bin nicht kritisch im Sinne von, das ist Teufelszeug, das darf man nicht. Ich finde, Social Media ist super wichtig, weil das die Plattform ist. Also wenn du dir mal historisch anguckst, über die Jahrhunderte, ich rede jetzt von Jahrhunderten hinweg, wo wir jetzt heute sind, ist Social Media für mich eine Mega-Institution, die es möglich macht, dass so gut wie jeder, egal wo er ist, alles mögliche Wissen bekommen kann. Durch Social Media werden ja auch Wissensmonopole aufgebrochen. Ja, ich glaube, dass das Konzept einer klassischen Uni langfristig gar nicht so sehr die Chance hat zu überleben, weil du ganz viel Wissen, was du in der Uni in einem Kurs lernst, dir jetzt auch online irgendwie besorgen kannst. Ja. Die Art und Weise, wie wir mit Menschen in Kontakt treten, ich glaube, es bringt die Welt näher zu wissen, durch meine Seminare war ich halt viel im Ausland, weiß ich, dass es parallel in Taiwan der gleiche Kurs stattfindet, wie den ich jetzt gebe in Deutschland. Und dadurch weiß ich, hey, es sind Menschen mit den gleichen Visionen, Träumen und Zielen unterwegs und ich bin nicht der Einzige und es bringt die Welt näher. Die Gefahr sehe ich nur darin, zu sagen, okay, Social Media sorgt dafür, dass ich mich ständig vergleiche, daran festhänge, sehe, wie toll und weit alle anderen sind und mich dann noch schlechter fühle, weil mein Prozess halt ein anderer ist. Ja? Ich habe gesagt, irgendwie knapp 18 Jahre hat mein Prozess gedauert. Und dann siehst du 19-Jährige, die schon ihre Millionen haben auf Social Media und du denkst, mein Leben ist totaler Fail, weil ich das noch nicht bin. Hm. Und da für dich zu erkennen, das ist dein Weg und das ist nicht das Nonplusultra. Aber die Inspiration zu holen und bewusst damit umzugehen, um zu merken, okay, wie viel Zeit verbrauche ich da? Nutze ich das für mich? Konsumiere ich nur? Oder kreiere, schaffe ich darin? Deswegen, ich sehe das nicht als Teufelszeug, sondern mega Tool, muss aber richtig eingesetzt werden.
Okay, ja cool, bin ich voll bei dir. Also großes Echo an der Stelle. Ich definitiv haargenau genauso. Also als hätte ich das jetzt erzählt, ist so exakt die gleiche Predigt, die ich auch immer halte, wenn es um Thema Social Media geht. Also sind wir uns da schon mal einig.
Habe ich dir nichts Neues erzählt jetzt, sehr gut.
Ja, aber es ist schön zu hören, dass das andere ähnlich sehen. Hast du schon ein Buch geschrieben, Yvonne? Oder kommt
Nein,
das noch?
Nein, ich bin jetzt dabei. Also ich würde gerne Ende dabei? 2019 fertig sein. Und zwar genau, um all diese Themen raus aus dem Kopf, das alles mal niederzuschreiben. Also das steht jetzt auf meiner Bucketlist als nächstes zu do.
Hast du schon einen Titel für dieses Buch?
Ich habe hier so ein Mindmap auf Papier mir gemalt mit verschiedenen Ideen. Wie könnte es denn heißen?
Okay, vielleicht können wir eine Titelidee hinzufügen, weil wir in der Show öfter, nicht immer, aber öfter ein Spiel spielen, auch überwiegend mit Menschen, die Bücher schreiben und Autoren sind. Das nennt sich Inside Your WhatsApp und geht wie folgt, du checkst jetzt einfach mal bei WhatsApp deine letzte geschriebene WhatsApp-Nachricht und das wäre dann im Umkehrschluss der Titel deines nächsten Buches. Mal gucken, vielleicht kommt da was Spannendes raus.
Okay, das ist ganz easy. Ich habe die gerade aufgemacht, die Nachricht ging an Rebecca und ich habe geschrieben, okay, super, mache ich.
Ey, okay, super, mache ich, das könnte doch passen, oder? Also so
also,
ganz weit
auf jeden Fall raus aus dem Kopf.
Ja, genau. Siehst du? Also ganz weit hergeholt ist der Titel nicht, muss ich ehrlich sagen. Und hier sind auch schon echt coole Ideen entstanden. Hier dein Kollege Tobias Beck, was war das nochmal? Das war eins der ersten Podcast-Folgen. Ja, fast schon.
Der Titel für sein Buch?
Ja, genau, also bei uns hier in der Show. Also nicht, dass er das dann irgendwie genommen hat, leider bislang, aber wer weiß. Aber irgendwie so, mach ich liebe dich oder so. Und das war, ging dann an Gerita oder so, keine Ahnung. Also
Okay.
von romantisch bis lustig war alles schon dabei. Aber mit okay, super, mach ich. Ich weiß nicht, ob wir es da zumindest auf deinen Brainstorming-Kartonzettel schaffen. Aber wir halten das mal hier fest. Solltest du irgendwann ein Buch rausbringen und dich für diesen Titel entscheiden, dann muss das dieser Show hier gewidmet werden im Vorwort.
Okay, sehr gut.
Sehr gut. Deal. Und als nächstes würde ich gerne mit dir die 24-Stunden-Challenge machen. Heißt, oder ganz einfach erklärt, du gibst uns eine Aufgabe, uns als Community, die jeder aber für sich auch alleine machen kann, die wir in den nächsten 24 Stunden erledigen müssen. Ganz egal, welche Intention die hat, ob das ein Business-Hintergedanke dabei ist oder ob das privat ist, ganz egal. Hauptsache, wir haben eine Challenge, die uns irgendwie so in irgendeinem Bereich wachsen lässt.
Okay, ob ihr passt, da weiß ich was. Der wichtigste Bereich ist, um für sich auch erfolgreich zu werden, ist zwischen seinen Gedanken und seinen Gefühlen unterscheiden zu können.
Okay.
Und ge gesellschaftlich mixen wir das oft. Da werden wir zum Beispiel gefragt, na, wie geht's dir? Und dann sage ich, ja, ganz okay, aber ich finde, es könnte besser sein. Also das ist klassisch gemixt. Ich finde, es könnte besser sein, ist ein Gedanke. Und dieses ja, geht so, ist irgendwie auch nicht so richtig ein Gefühl. Und die Challenge für die nächsten 24 Stunden wäre ganz klar, für dich unterscheiden zu können, ich denke und ich fühle. Also bei jedem Satz, den du sagst oder über dich denkst in deinem Kopf, dich zu fragen, ist das eigentlich gerade ein Gedanke oder ist es gerade ein Gefühl?
Cool.
Weil dafür schaffst du nämlich Bewusstsein und hältst die beiden Dinge auseinander. Und wenn du diese beiden Dinge auseinanderhältst, das ist nämlich das Geile, dann schaffst du eine neue Realität. Also, wenn wir jetzt in Persönlichkeitsentwicklung gehen und jemand will sich selbstständig machen und hat Angst und sagt sich die ganze Zeit, ah, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, dann setzt du einfach nur ein kleines Ich denke, ich kann das nicht davor. Oder ein Ich denke, ich bin nicht gut genug. Dann wird es einfach nur noch ein Gedanke und ein Gedanken kann ich verändern. Und der ist nämlich nicht festgefahren. Und dadurch wirst du stärker und lernst auch dein Gehirn für dich zu nutzen und nicht gegen dich. Also eine Mega-Challenge für einen selber.
Ja, und eine absolut coole Challenge. Ich mag die wirklich. Also zu differenzieren, denke ich oder fühle ich. Coole Hausaufgabe für unsere Bewusstseinsschärfung. Also ich werde das natürlich an vorderster Front auch machen. Und vielleicht ganz zum Abschluss, Ivan, hast du Tattoos?
Nein.
Okay, ich auch nicht. Das ist ja schon
Auch
fast.
kein Piercing.
Okay. Ja, das ist ja schon fast heutzutage eine Rarität, wenn man nicht tätowiert ist, ne? Aber anyway, stell dir vor, du müsstest dich tätowieren und ja, keine Ahnung wo, ist auch egal, ist jetzt hier nicht relevant, aber das wäre so ein Satz, so wie so eine Art Lebensmantra, den du dir tätowieren müsstest. Was wäre dieser eine Satz, den du dir tätowieren würdest?
Okay, also ich wüsste schon, was ich mir tätowieren ließe, denn ich habe am Anfang des Jahres eine spirituelle Ayahuasca-Session gemacht in Thailand.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber da kam die Botschaft, ich solle mir eine Lotusblume in den Nacken, also zwischen Schultern, tätowieren lassen. Seitdem gucke ich jetzt schon immer auf Instagram nach coolen Sachen. Und den Satz, den ich da drunter schreiben würde, wäre, I am able.
Geil. Geil. I am able, ja.
Und warum I'm able würde ich, wenn ich noch zwei, drei Sätze dazu sagen
Ja,
kann.
gerne.
Also dieser I'm able Satz, der ist so stark, der spielt auch eine Hauptrolle in meinem Self-Expression Program, weil ich zum Beispiel, wenn du Menschen hast, habe ich öfter mal im Coaching, kam letztens eine, die sagte, ja, ich bin immer so unsicher und ich werde von allen anderen, ich glaube, nicht richtig ernst genommen. Und dann habe ich sie gefragt, okay, was denn für eine Situation? Ja, wenn ich im Büro bin, will ein Projekt sagen, dann werde ich da nicht richtig ernst genommen. Niemand nimmt mich ernst. ja, vielleicht, und ich meine so, okay, und woran liegt das? Und dann sagt sie, ja, vielleicht liegt das daran, dass ich mich selber auch nicht richtig ernst nehme. Und dann habe ich ihr nur eine Frage gestellt und sie gefragt, aber dass du dich nicht ernst nimmst, das nimmst du schon ziemlich ernst, oder? Das war der Moment, 2 Minuten Coaching-Runde vorbei. Sie hat angefangen zu lachen, weil sie ja total able ist, total in der Lage ist, total fähig ist, ja, sich ernst zu nehmen darin, dass sie sich nicht ernst nimmt.
Ja, ja.
Und das checken wir oft nicht. Und deswegen, I'm able.
Saugeile Story zum Schluss, die gefällt mir echt sehr, sehr gut. Mit I am able, finde ich ein geiles Schlusswort, können wir den Sack hier zumachen. Yvonne, es war mir ein Fest. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich hoffe und würde mich freuen, wenn wir rund um die Entrepreneur University mit deiner Person noch öfter zu tun haben. Und ja, möchte mich einfach stellvertretend für die Community recht herzlich für, ja, für deine Zeit bedanken. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich hoffe, es war einiges an Mehrwert für euch dabei. Und wenn ihr den Podcast bewertet vom Robin
und der Entrepreneur
University, und schreibt doch auch rein, was euch gefallen hat und inspiriert hat, weil das finde ich auch immer interessant.
Ja, und bewertet das mal. Wir haben so viele Zuhörer und so viele wenig Bewertungen, das ist echt traurig. Also Leute, danke Yvonne, gell? Also bewertet diesen Podcast hier mal.
ja, weil das finde ich auch total spannend, ne? Und ich freue mich, euch zu unterstützen bei der nächsten Entrepreneur University. Darf ich ja mal moderieren bei euch auf der Stage, da freue ich mich schon drauf.
Jawohl, ich mich auch. Und ganz wichtig, habe ich jetzt nicht erzählt, in den Shownotes gibt es natürlich sämtliche, wie soll ich sagen, Social-Media-Kanäle oder irgendwelche Kontaktmöglichkeiten mit Yvonne. Kannst du kurz nochmal zusammenfassen, was wir in die Shownotes packen sollten, damit man mit dir in Kontakt treten kann oder zumindest mehr über dich erfahren kann?
Oh yes, auf jeden Fall Instagram, weil das macht mir am meisten Spaß. Darüber gehen auch die Insta-Stories und die Messages am besten. Dann natürlich auch noch Facebook und die Webseite yvonneschönau.com. Das sind so die besten Varianten, um mit mir in Kontakt zu treten.
Alright, also in den Shownotes findet ihr dann Instagram, Facebook und die Website von Yvonne. Und ja, mit I am able nochmal als Rezitat von dir. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald, Yvonne. Ciao, ciao.
Bis bald, Robin. Danke dir. Ciao.
Ciao.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.